Werbung.
Alltag in der IT-Zentrale.
Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting.
Keine Panik. Unsere integrierte Sicherheit packt das.
Yeah!
Setzen Sie auf hardware-unterstützte Sicherheit mit Intel vPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de/itheroes.
Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 28. März 2024. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr zusammen mit uns heute ins lange Osterwochenende startet. Malte hat das lange Wochenende leider nicht ausgereicht. Er machte recht länger Urlaub und deshalb ist heute auch mal wieder Alex bei uns. Ein wunderbarer Ersatz. Hallo.
Hey.
Hi Alex. Hi Anna.
Und Volker ist auch da. Hallo.
Achso, Entschuldigung. Ich war zu früh. Ich habe meinen Einsatz vermasselt.
Alles
super.
Gut. Man sieht dich ja eh schon.
Das stimmt.
Außer die Leute, die uns nur hören, aber macht ja nichts. Wir haben heute diese Themen für euch mit dabei. Es geht los mit China, wo jetzt Hard- und Software von Intel, AMD und Microsoft aus Regierungsrechnern verbannt wird. Dann sprechen wir darüber, dass sich 30 Staaten dazu verpflichtet haben, die Atomenergie weiter auszubauen. Und zum Schluss geht es noch um Bodycams für Schaffner bei der DB. Zwischendrin gibt es auch heute natürlich wieder eine What the Fuck News, ein Nerd-Geburtstag und das Quiz am Ende. Der Live-Chat ist bereit und ich denke wir auch, deshalb geht es auch direkt los mit Thema 1. Die chinesische Regierung möchte wohl Hardware von AMD und Intel sowie Betriebssysteme von Microsoft komplett von chinesischen Regierungsrechnern entfernen und durch einheimische Hard- und Software ersetzen, die als sicher und verlässlich gilt. Was glaubt ihr denn, hat die chinesische Regierung zu diesem Schritt veranlasst?
Also ich glaube zwei Gründe. Das eine ist natürlich der Handelskrieg als solche, dass man eben natürlich sich in Konkurrenz auch inzwischen sieht zu Intel, AMD und eben den amerikanischen Chipherstellern vor allem. Und das andere sind einfach auch strategische Überlegungen natürlich, wie auch die EU und die USA natürlich überlegen, sagen wir mal, Sachen in Eigenverantwortung herzustellen, also komplett ohne Einfluss von anderen, unabhängig von anderen zu sein, das ist natürlich auch ein Faktor. Und irgendwo müssen sie ja anfangen. Ich glaube, sie haben halt angesagt, okay, jetzt ist unsere CPU-Technik ist so weit, dass wir das machen können und deswegen machen sie es jetzt. Aber klar, es ist auch eine Antwort oder eine Retourkutsche auf die Embargos, die halt die USA vor allem gerade natürlich vor allem machen. Das ist halt, sagen wir mal, viele Gründe, aber es ist, glaube ich, nicht ein Grund, der jetzt dann der Hauptfaktor ist aus meiner Sicht.
Ja, fertig, ne? Ich meine, Alex hat alles machen. Nächstes Thema. Nein, also ich glaube, ich würde mich da Alex weitgehend noch anschließen. Also, ne, man kann natürlich noch mehr ins Detail gucken, welche Dinge sind jetzt gerade das Problem, das sich in China sozusagen ergibt aus dem Handelskrieg. Und zum einen ist es eine Retourkutsche, zum anderen gibt es generell ja gerade an vielen Stellen, nicht nur in China, die Tendenz, so ein bisschen sich nicht mehr auf alle externen Partner, die man bisher so hatte, zu verlassen, sondern vielleicht zu schauen, komme ich eigentlich auch alleine zu Rande? Und gerade natürlich in diesem ganzen Krieg in diesem Zwist zwischen China und den USA bezüglich möglicher Industriespionage und so weiter, ist das natürlich auch noch ein zusätzlicher Grund zu sagen, okay, ich möchte vielleicht lieber kontrollieren, was ich da auf meinen Rechnern habe, als dass dann es möglicherweise heißt, ich werde irgendwie ausspioniert oder so. Also das sind natürlich nochmal zusätzliche Gründe, die da so reinspielen. Aber grundsätzlich, ja, ist das natürlich so. Ich meine, ich befinde mich in so einem Handelskrieg, ich finde dieses Wort halt schrecklich, und natürlich reagiere ich dann einerseits auch ein bisschen bockig, ja, aber natürlich auch strategisch. Also sich da abzusichern ist auf jeden Fall gut. Ansonsten stehe ich plötzlich dumm da, wenn ich eben darauf angewiesen bin, dass ich speziell, sage ich jetzt mal, Nachschub von Prozessoren brauche, die ich dann gar nicht mehr bekomme. Wobei ja der Witz ist, im Nachbarland werden die meisten ja ohnehin gefertigt, nicht? Also ist ja auch noch so. Nachbarland von China, ne? Taiwan ist irgendwie so einer der größten Hersteller der Prozessoren. Aber auch in China gibt es natürlich Werke, die produzieren, die dann aber gar nicht da genutzt werden dürfen. Aber das ist halt schon irgendwie lustig.
Aber hat China denn auch gleichwertige Lösungen bei sich parat?
Na, das kommt auf an, was man als gleichwertig ansieht. Also natürlich haben sie Prozessoren und die sind auch inzwischen relativ weit. Also ich weiß gar nicht, irgendwo bei 7 Nanometer oder so sind sie auf jeden Fall angekommen. Ich glaube, 5 Nanometer ginge wohl auch. Und die Prozessoren, die sie haben, die sind zumindest von der Leistung her ja auf so einem Level von so von vor 3-4 Generationen bei Intel oder AMD. Das heißt, für gerade für die Office-Anwendung, gerade für das, was sie jetzt eben ersetzen, reichen die im Prinzip aus. Da sind natürlich keine x86-Prozessoren oder oft sind es dann eben andere Architekturen wie MIPS oder RISC-V, die wahrscheinlich dann eher zum Einsatz kommen, weil natürlich x86-Patente und so weiter drauf sind. Bleibt abzuwarten, ob sie die nutzen, was sie jetzt eigentlich nutzen. Das kam jetzt nicht so ganz raus. Ist nur klar, sie machen eigene Hardware. Aber ich weiß gar nicht, wie der Name fällt mir nicht ein, aber vor ein, zwei Jahren, nee, vor einem halben Jahr ging schon mal so ein Prozessor rum, der auf so Intel Core i5 oder i3 oder sowas auf dem so einem Level lief aus der 10. Generation. Also im Prinzip schon machbar. Damit kannst du auf jeden Fall arbeiten.
Ja, wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen das Thema rund um die Fertigungsstrukturen, als es um diesen also um ASML ging. Ne? Das sind ja diejenigen aus den Niederlanden, deren Maschinen eben für das Belichten von diesen sehr kleinen Strukturen genutzt werden müssen. Da gibt es ja auch schon Embargo, die dürfen ja eigentlich nicht liefern. Nichtsdestotrotz liefern sie natürlich Teile dahin nach China und China versucht sich da natürlich selber zu rüsten. Und im Endeffekt muss man auch sagen, kann man ja immer noch sagen, okay, wir verhängen Embargo, das bringt aber als einziges eine Bremse. Ne? Also das führt nur dazu, dass sich China natürlich auch viel besser vorbereitet und wenn die auf eigenen Füßen das machen müssen und sage ich mal, die Produktionsstätte der Welt bisher sind, dann produzieren sie halt im Zweifel für sich selbst. Und das ist übrigens nach hinten raus wahrscheinlich überhaupt nicht so hilfreich, dass das passiert. Nämlich für den Rest der Welt ist das überhaupt nicht hilfreich, weil die müssen dann selber solche Dinge aufbauen. Nicht umsonst werden ja jetzt auch teilweise eben Chipfabriken in Europa und in den USA vermehrt wieder aufgebaut. Aber es ist hier viel teurer, das Ganze zu fertigen als in China. Also das ist alles, das hat ja irgendwie zwei Seiten, diese ganzen Geschichten. Und kann man sagen, okay, ist für Microsoft jetzt zum Beispiel so relevant, dass das Windows vielleicht da verbannt wird? Ja, nein, weiß man nicht, haben viele schon versucht. Ist die Frage, was China da selber entgegenzusetzen hat und eigentlich erschwert es nur die internationale Zusammenarbeit, das ist ja meistens anders definiert, aber die internationale Zusammenarbeit bezüglich der Software, wenn man dann eben nicht mehr mit den Standardprodukten eben arbeitet, sondern mit anderen, ist es ja nicht so, dass China sich jetzt komplett irgendwie abkapselt von dem Rest der Welt. Und insofern ist es, glaube ich, immer schwierig. Ich erinnere mich noch immer an diesen hervorragenden Versuch, die Stadt München versucht, Linux einzusetzen vor x Jahren. Das ist auch nicht so richtig gut gelungen und wahrscheinlich muss China ja auch schauen, auf welches Betriebssystem setzen sie da eigentlich. Könnte ich auch Android-Derivate oder eben Linux-Derivate verwenden. Weiß ich nicht genau, was sie da nehmen wollen.
Und man muss ja auch sagen, wenn sie das, also dann hat der Westen auch zu spät angefangen, die Embargos zu setzen, weil natürlich die Entwicklung ja schon vor, also bis du so einen Chip hergestellt bekommst, das braucht auch Zeit. Das heißt, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren war China ja auch schon dabei, sowas zu entwickeln. Und das hat man jetzt erst in den letzten paar Jahren, hat man halt versucht, die Technik China vorzuenthalten, beziehungsweise eben die mit Exportverbot zu belegen. Und es ist wahrscheinlich in gewisser Weise zu spät. Also wenn man bei der gleichen Technik sozusagen bleibt wie bisher, dann hat China kein Problem, das in den nächsten 10, 20 Jahren aufzuholen. Also wenn mal angenommen, die Embargos bleiben enthalten, man tauscht tatsächlich keine Technologie mehr aus, das ist natürlich irgendwie, man entwickelt dann parallel einfach Techniken, die dann sehr ähnlich funktionieren. Macht eigentlich keinen Sinn, global gesehen. Aber wie gesagt, das sind halt auch strategische Überlegungen und Versuche eben unabhängig von anderen Ländern zu sein.
Werbung.
Alltag in der IT-Zentrale.
Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting.
Keine Panik. Unsere integrierte Sicherheit packt das.
Yeah!
Setzen Sie auf hardware-unterstützte Sicherheit mit Intel vPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de/itheroes.
Es macht, wie gesagt, strategisch Sinn. Wirtschaftlich ist es eher, naja, zweifelhaft. Aber klar, China wird versuchen, das weiter durchzuziehen, weil auch das ist natürlich ein Faktor. Sie sind ja bisher so die Werkbank sozusagen der Welt und sie haben natürlich sehr viel an Herstellung dort. Aber die Technologie ist oft in anderen Händen, sei es eben Taiwan, sei es eben USA, sei es in Europa, Firmen, und das versuchen sie natürlich immer mehr zu vermeiden, weil du hast am Ende natürlich bist du eher am Schalthebel, wenn du die Technik kontrollierst, und die Herstellung ist halt auch wichtig, aber für die Zukunft ist es wahrscheinlich für China sinnvoller, auch die Technik zu kontrollieren, und deswegen versuchen sie das natürlich jetzt auch auf Biegen und Brechen hinzukriegen, ne?
Übrigens sehr, sehr lustig hier im Chat. Eine ganz anders gedrehte Idee von, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ist es Ioni oder ist es ein kleines L? Man weiß es nicht. Die Spionagekapazitäten von Windows sind für die Bedürfnisse einer kommunistischen Diktatur einfach nicht ausreichend. Ein staatlich kontrolliertes Operating System wünscht sich ein Diktator doch für jeden Bürger. Ich weiß nicht, ob das der Hintergrund ist. Wage ich zu bezweifeln, aber ich finde die Idee, mal etwas anders zu drehen, doch ganz spannend.
Ja, aber wenn der Westen versucht, chinesische Technik rauszuhalten, weil sie Angst haben, dass sie dadurch ausspioniert werden können, ist es natürlich andersrum auch legitim zu sagen, okay, wir wollen natürlich die Hardware und die Software auch raushalten, weil möglicherweise eben dadurch auch Spionage stattfindet. Wir wissen natürlich nicht, wo was drinsteckt, ob da tatsächlich was drin ist, ne? Das ist alles Mutmaßung. Aber klar, theoretisch hat Microsoft hat Zugriff auf interne Sachen, die theoretisch auch dazu genutzt werden können. Die Frage ist halt, ob sie mit den US-Behörden entsprechend zusammenarbeiten oder nicht. Und bei den Chinesen weißt du es eben auch nicht. Du weißt eben nicht, ob ein Huawei tatsächlich einen Zugriff auf die Mobilfunkdaten hat, beziehungsweise auf die Mobilfunkinfrastruktur. Das wäre im Ernstfall dann halt rauszufinden, und das Risiko ist halt dann vielen Politikern dann doch zu hoch. Und wahrscheinlich ist das eben auch so ein Grund, lieber auf Nummer sicher gehen und schauen, dann lieber auf eigene Faust weitermachen, ne?
Wenn wir mal aus der anderen Richtung da drauf gucken, hat das irgendwelche Konsequenzen für Intel, Microsoft und Co.? Also macht denen das was, oder ist denen das völlig egal, dass auf den Regierungsrechnern nichts mehr läuft?
Also aktuell würde ich sagen, wird es ihnen nicht so viel ausmachen. Der Markt ist sowieso läuft gerade relativ gut, so aus Prozessorsicht. Aber klar, das ist ein Markt, der verloren geht. Und natürlich ist China an sich jetzt ja noch nicht verloren, weil das sind nur die Regierungsrechner. Das ist nur, was die Kommunen benutzen. Privatrechner sind davon ja gar nicht betroffen. Aber klar, es ist der Einstieg in einen Konkurrenten, der dann auch die Chance hat, sich zu entwickeln, weil natürlich das Zeug zum Einsatz kommt, weil es weiterentwickelt wird, weil es einfach jetzt Bedarf da ist. Es lohnt sich also, es herzustellen. Also langfristig wird es AMD und Intel auf jeden Fall betreffen, gerade in der Consumer-Sparte. Bei anderen wie Nvidia oder im Grafikkartenbereich ist es vielleicht noch was anderes, weil die inzwischen natürlich sehr viel auf KI setzen, und das China eben noch längst nicht so weit bei diesen Spezialprozessoren. Aber gerade CPU könnte auf jeden Fall Intel, AMD langfristig zumindest durchaus schaden.
Aber bisher ist es ja nur die Regierung. Andererseits ist auch der Regierungsapparat in China natürlich nicht ganz klein. Also da natürlich gehen denen zig Millionen verloren dadurch, sowohl Microsoft, was die Lizenzen angeht, den anderen, was die Prozessoren angeht. Aber wie Alex schon sagt, es ist ja jetzt nicht ganz China plötzlich ohne die Prozessoren. Muss mal halt schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Also auch mal sehen, wie stark sozusagen dieser Gegentrend zur Globalisierung jetzt da halt weitergeht und ob das dann noch andere Züge annimmt. Und dann wird das denen natürlich mehr schaden.
Und ich glaube, das sind jetzt auch einfach Druckmittel. Man macht das jetzt mal und sagt mal, hier Leute, wir können das problemlos ohne euch. Wenn ihr zusammenarbeiten wollt, müsst ihr vielleicht doch mal gucken, dass ihr die Embargos wiederum abschafft. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen zu zeigen, okay, wir können, wenn wir wollen, ne? Und ob es dann auf Dauer so ist, das wird sich dann zeigen, je nachdem, wie sich diese Handelsstreitigkeiten sozusagen und die Kampf um den Weltmarkt zu auswirken. Aber na klar, China kann halt sagen, nö, wir sind auf euch nicht angewiesen, wir machen erstmal so. Und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Ne?
Könnt ihr euch vorstellen, dass das auch noch irgendwo anders so gemacht wird? Also jetzt bei uns zum Beispiel, dass man sagt, man möchte keine ausländischen Hard- und Softwarelösungen mehr benutzen. Könnt ihr euch da irgendein Szenario vorstellen?
Höchstens aus Lizenzkosten, Entschuldigung.
Ja, das ist ja
typisch
wirklich.
Deutschland, dass man sagt, ne, Microsoft-Lizenzkosten sind uns zu hoch, wir steuern jetzt in eine andere Richtung. Das war ja auch teilweise ein Argument bei diesem Linux-Projekt aus München. Aber da ging es ja auch grundsätzlich darum, dass man offene oder quelloffene Software einsetzen will, weil man die halt im Zweifel besser kontrollieren kann. Da müsste schon echt was passieren, glaube ich, dass man jetzt in Deutschland ausgerechnet davon abrückt, Intel, AMD und auch eben Microsoft zu nutzen.
Und man muss ja sagen, bei Software mag das noch irgendwo gehen, vorstellbar sein. Hardware ist so global vernetzt eigentlich, die Herstellung. Wie gesagt, allein, dass die meisten Chips aus Taiwan oder zumindest die hochwertigen Chips sozusagen aus Taiwan kommen, die mit einer kleinen Strukturbreite, das kannst du nicht einfach ersetzen. Bis Intel sein Werk in Magdeburg fertig hat, das dauert noch ein paar Jahre. Und dann musst du auch bis auf Materialien von anderen Zulieferern angewiesen, die weltweit kommen. Es gibt bestimmte Siliziumkristalle, die du brauchst bestimmte chemische Zusätze. Das geht also nicht einfach mal so eben. Und du müsstest halt über Jahrzehnte eine Struktur aufbauen, die das irgendwie da möglich macht. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Es lohnt sich halt auch gar nicht. Es ist überhaupt nicht sinnvoll. Wenn du global denkst, wird das nicht möglich sein, außer du wirst halt dich komplett abschotten die nächsten 100 Jahre. Und das glaube ich nicht. Dazu steckt da zu viel Geld drin, dass die Industrie da mitmachen würde, selbst wenn die Politik das wollen würde.
Ja, du sagst ja auch schon, ne? Bei den Rohstoffen hat man spätestens das Problem. Die Rohstoffe sind halt geografisch irgendwo so verteilt. Da kann man manchmal hier im eigenen Land rumbohren und buddeln, wie man will. Man hat sie halt möglicherweise nicht. Man ist aber eben für bestimmte Dinge, insbesondere bei der Prozessorproduktion, darauf angewiesen, die zu haben. Oder eben, wenn man das Thema Smartphone generell ja auch alles, was noch zusätzlich da dran hängt oder auch bei Computern, da braucht man halt bestimmte seltene Erden. Und an diese seltenen Erden muss man drankommen. Und die kriegt man im Zweifel aus einem der flächengrößten Länder der Welt. Und das ist halt China.
Und man hat es ja auch an den Lieferkettenproblemen gesehen. Also sobald eine Komponente ausfällt, hast du ein Riesenproblem. Das ist nicht mal eben, das ersetzt du halt nicht mal eben so. Und deswegen, das braucht schon sehr lange Zeit, bis du sowas überhaupt mal durchziehen kannst. Und China hat halt den Vorteil, sie haben halt viele von den Fertigungen in der Nähe, sie haben oder im eigenen Land, beziehungsweise eben auch die Rohstoffe. Deswegen können sie das machen. Selbst die USA wird es wahrscheinlich schwerfallen, das einfach mal so eben alles zu ersetzen. Und wie gesagt, China setzt ja auch nicht alles. Auch die haben natürlich Zulieferer, auch die kriegen bestimmte Materialien anderswoher, die Lichtungsmaschinen und so weiter. Also deswegen, das ist gar nicht mal so einfach, würde ich sagen. Deswegen macht es Europa auf jeden Fall, kann ich mir nicht vorstellen, dass Europa das jemals durchziehen könnte. Und selbst die USA wird schon schwierig.
Ich schaue einmal ein bisschen in die Kommentare, was wir da noch so haben. Sonnenfleckenwegputzer sagt, ein geschickter Schachzug, um Sanktionen im Vorhinein abzuschwächen und heimische Unternehmen zu fördern. Offensichtlich traut man es sich ja zu, äquivalenten Ersatz zu bekommen. Das ist noch eine Theorie, warum das jetzt gemacht wird.
Ja, man hat dann so, ne, so gegenseitige Geiselhaft. Wenn du das nicht machst, dann mache ich das auch nicht mehr und komm mir doch bitte entgegen. Kann ich mir schon vorstellen. Also halte ich jetzt nicht für völlig aus der Welt, diese Argumentation.
Und so wie die Mobilfunkmast sozusagen von Huawei, ist das eben auch einfach Munition jetzt. Zu sagen, okay, wir können halt, wenn wir wollen, wir machen das erstmal so. Das ist halt, man rüstet halt sozusagen auf und guckt dann, was bleibt, wo die Einschüchterung sozusagen wirkt, meiner Meinung nach. Also.
Nico Ernst gibt noch zu bedenken, dass alle drei Unternehmen auch Entwicklungsabteilungen in China haben, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und die Frage ist dann, was aus denen wird. Kann das vielleicht für die Konsequenzen haben?
Also haben wir zumindest ja bisher nichts von gehört und wir hatten das ja schon gesagt. Es ist ja jetzt nicht so, dass die komplett aus dem Land geschmissen werden, so wie Abbruch der Diplomatie zwischen den Unternehmen. Ich glaube, das wäre auch einfach ein zu großer Schritt. Ich weiß auch gar nicht, ob der strategisch schlau wäre aus chinesischer Sicht. Aber zur Not siedelt man die halt um. Andererseits verliert dann auch China umgekehrt wieder Wissen, weil da in diesen Teams. Also die sitzen ja nicht grundlos in China. Da sind ja ganz, ganz viele chinesische Forscher und Forscherinnen drin. Insofern wird, glaube ich, China alles andere tun, als ausgerechnet dafür zu sorgen, dass diese Teams verschwinden. Ich glaube, das hat dann so auch nicht gerade strategisch und auch nicht technologische Vorteile, wenn man das macht.
Okay. Ich habe gerade in den Kommentaren gesehen, passt gar nicht zum Thema, aber es fragt tatsächlich jemand, wo das versprochene Hasenkostüm ist. Es tut mir leid, ich habe es vergessen.
Oh Mann. Nächstes Jahr.
Nur ein Osterei leider, aber kein Kostüm.
Ich habe erst dran gedacht, als ich schon im Büro war.
Du hättest ihm natürlich ein anderes Kostüm noch geben können.
Was für ein Kostüm?
Naja, oder dein dein Kompagnon aus dem TikTok-Kanal zum Beispiel.
Alex, ja, Manni, der sitzt hier neben mir, man sieht ihn nie. No. Ich habe hier immer ein Plastikeinhorn neben mir sitzen. Ganz seriös.
Ganz seriös.
Okay, dann sind wir auch schon irgendwie jetzt vom Thema abgeschweift, sorry. Würde ich sagen, bleiben wir gleich bei komischen Nachrichten.
Oh.
Und gehen in die erste Rubrik.
Welche Überleitung, großartig.
Toll.
Mega.
Die What the Fuck News der Woche.
Die What the Fuck News der Woche ist heute eine ganz lustige kleine Geschichte. Ist nichts Spektakuläres, aber ich fand es ganz süß. In der Nähe von Bonn hat ein Passant Ende letzter Woche hysterische Schreie und Hilferufe aus einem Haus gehört und daraufhin dann erschrocken die Polizei alarmiert. Als die Beamten dann bei dem Haus nach dem Rechten gesehen haben, trafen sie nur ein verwundertes Ehepaar an. Die beiden haben dann versichert, dass es bei ihnen keine Notsituation gibt. Aber ihr 14-jähriger Sohn hat kurz vorher Fortnite gespielt und er war dabei offenbar nicht so richtig erfolgreich, weshalb er sich lautstark aufgeregt hat und rumgeschrien hat. Als die Polizei ankam, schlief der Junge schon und hat wohl erst am nächsten Morgen erfahren, dass er da einen Polizeieinsatz ausgelöst hat. Die Eltern meinten dann wohl, sie wollen den Vorfall mit ihrem Sohn nachbereiten. Ob und wie er Fortnite spielen darf weiterhin, ist nicht bekannt.
Das kann ich mir alles so, das finde ich so komplett unnachvollziehbar, das ganze Thema. Entschuldigung, ich muss lachen. Ausgerechnet bei dem Spiel auch noch, ja.
Bist du auch immer am Rumschreien?
Das kann man so nicht sagen, aber es ist schon so, dass man sich manchmal ärgert, wenn bestimmte Sachen nicht so funktionieren. Und wir kennen das im Haus auch. Mein Sohn spielt ja auch teilweise, da hört man das auch. Und das ist schon durchaus ganz lustig.
Ich finde das immer interessant, wie sich da Leute so reinsteigern in ihre Computerspiele.
Ah, ich kenne das auch. Ich bin auch so ein. Ich werde auch leicht ungehalten, wenn was nicht funktioniert bei dem Spiel. Aber es war früher schlimmer, muss man sagen. Aber war vielleicht ganz gut, dass wir jetzt nicht ganz nah an der Straße gewohnt haben, wo es dann jeder mitkriegt oder so. Ne? Dass da irgendwelche komische Anrufe dann kommen, was da los ist. Ja. Aber ja, gut,
Fortnite. Das ist sehr nachvollziehbar auf jeden Fall.
Ja.
Okay.
Doch ein wichtiges Spiel, da muss man auch, das ist ernst.
Oder?
Ja. So.
Okay, ja, ich verstehe das immer nicht, warum
man. Lego ist Frechheit, jetzt geht es hier schon wieder komplett in die andere Richtung.
Natürlich würdest du das machen. Du hast ja auch schon da Löcher reingebohrt.
Ich würde nie Legos verkleben, aber ja, ich habe in einer Notsituation, muss ich nochmal darauf hinweisen, vorgeschlagen, vielleicht könnte man, das würde ich auch nie wieder tun, ein Loch in einen Legostein bohren.
Hauptsache es hält, ne?
Eben. Alex hat völlig recht. Hauptsache es hält.
Okay. Schöner Schlusssatz für unsere Rubrik. Und wir machen weiter mit Thema 2. Und zwar, Ende letzter Woche haben sich rund 30 Staaten auf dem Atomenergiegipfel in Brüssel dazu verpflichtet, das Potenzial der Nuklearenergie voll auszuschöpfen. Das bedeutet, dass sie nicht nur neue Atomkraftwerke bauen wollen, sondern auch die Laufzeiten von älteren AKW verlängern. Nur so könnte man die CO2-Emissionen verringern. An dem Gipfel nahmen Staaten wie Frankreich, die Niederlande, die USA, China und Japan teil. Deutschland war nicht vertreten, hier ist der Atomausstieg ja schon vollzogen. Greenpeace hat gegen den Gipfel protestiert. Die Umweltorganisation geht davon aus, dass die gesamte Energiewende durch lange Entwicklungs- und Bauzeiten von AKW und neuer Atomtechnik nur verlangsamt wird. Was sagt ihr denn dazu? Haltet ihr diese Selbstverpflichtung der Staaten für einen Rückschritt oder, wie sie selbst behaupten, für eine Chance?
Also ich habe ja das Gefühl, das ist so ein bisschen zwischen Pest und Cholera, ne? Also ich meine, jetzt wird ja hauptsächlich begründet, man will die CO2-Emissionen reduzieren, um überhaupt sozusagen diese Klimaziele erreichen zu können. Und das macht man nun, indem man auf der anderen Seite also dann ja deutlich verstärkt Atommüll produzieren würde, für den wir bis heute nach wie vor kein ernsthaftes Endlager gefunden haben. Also das heißt, ich habe zwar nicht mehr die Klima, möglicherweise nicht mehr Klimaerwärmung, aber dafür an anderen Stellen ganz große Probleme. Vor allem, wenn man jetzt überlegen würde, also das kann man ja weiterspinnen, das Thema, ne? Im Moment hat man, glaube ich, keine Ahnung, gibt es so irgendwie zwischen 400 und 500 Atomkraftwerke auf der Welt. Wenn man jetzt ganz stark in diese Richtung gehen wollte, jetzt mal einfach vergisst, dass es erneuerbare Energien gibt, ja, dann würde man halt ja deutlich die Zahl noch erhöhen müssen, um die Weltbevölkerung damit sozusagen versorgen zu können. Und dann produziert man noch viel mehr Atommüll und wir wissen nicht, wohin damit. Das ist ja das Problem. Und dann verstrahlen wir die Menschen. Das ist ja schön, dass wir dann besseres Klima haben. Auf der anderen Seite haben wir aber ein Riesenproblem damit, dass halt irgendwie dieser Müll irgendwo verklappt werden muss. Und im schlimmsten Fall gerät er ins Grundwasser oder sonst was und wir haben andere Katastrophen. Oder wir schaffen es, die doch so blöd zu lagern, dass wir eine kritische Masse erreichen. Also es sind so viele Probleme dran. Da gibt es hervorragende Videos, muss nicht jeder gut finden, aber es gibt hervorragende Videos und Diskussionen in 3 Minuten oder auch in länger, zum Beispiel von Harald Lesch darüber, dass es gar keine gute Idee ist. Das kann höchstens ein Zwischenschritt sein, meiner Ansicht nach. Aber auch da ist ja die Frage, wäre es nicht schlauer, viel, viel mehr, statt in diese Richtung zu gehen, auf erneuerbare Energien zu gehen, noch viel mehr Photovoltaik aufzubauen, noch mehr Windkraft aufzubauen, weil damit produziert man gar nicht erst ein Problem, das wir nicht gelöst kriegen. Wie gesagt, ich sage nur Endlagersuche. Sobald wir Kernkraft benutzen, produzieren wir mehr Atommüll, den wir nicht mehr loswerden. Und ansonsten kann man jetzt natürlich argumentieren, Kernfusion, immer 20 Jahre voraus und auch das ist nicht ideal, kann man auch sich angucken, wenn Physiker drüber sprechen, wird man auch merken, es ist nicht so ideal. Es gibt Versuche, Laufwellenreaktoren zu machen, wo man dann auch weniger radioaktives oder gar kein radioaktives Material reintut, aber hinten raus kommt es halt trotzdem. Das ist halt alles, also ich halte es für eine völlig irrsinnige Idee tatsächlich. Ich verstehe nicht, wieso man sich dazu verpflichtet, das zu tun, ohne diesen anderen Aspekt dann einfach direkt mit zu berücksichtigen. Also das kann man kann ja sagen, okay, wir machen das jetzt aus einem Grund, weil wir eine Übergangslösung brauchen, weil wir glauben, dass wir durch den Weiterbetrieb oder sowas oder jetzt halt, keine Ahnung, eine leichte Erweiterung des, sag ich mal, Atomkraft-Themas eine Zeit gewinnen. Und das ist ja das Einzige, was man schaffen kann. Wenn man sagt oder wenn man hauptsächlich argumentiert, es geht ums Klima. Ansonsten würde ich immer sagen, statt Atomkraft, volle Kraft in eine andere Richtung. Aber vielleicht hat ja auch der Chat eine andere Meinung. Oder Alex, vielleicht hast du eine andere Meinung dazu.
Also ich sehe es ähnlich wie du. Und vor allem, weil das ist natürlich als technische Lösung schon interessant. Und es ist natürlich auch in gewisser Weise nachvollziehbar, dass man sagt, okay, wir haben die Technik, warum nicht nutzen? Es ist natürlich, es spart tatsächlich CO2. Aber es werden halt Milliarden versenkt. Also in einzelnen Atomkraftwerken ist es über 10 Milliarden gar kein Problem. Um dann eine Technik zu haben, die halt, wie gesagt, weitere Probleme verursacht, während man das als Zwischenlösung ist, ist ja schön und gut, aber das bleibt keine Zwischenlösung. Für das Geld bleibt es keine Zwischenlösung, sondern es wird immer ein, okay, wir haben jetzt so viel Geld investiert, wir müssen das die nächsten 50 Jahre weiter betreiben. Macht gar keinen Sinn, sonst amortisiert sich das ja gar nicht. Das heißt, man wird natürlich jetzt so lange an diesen Atomkraftwerken dann festhalten, wenn man sie tatsächlich gebaut hat, bis man eben die andere Lösung wieder auf die lange Bank geschoben hat. Und das ist das größte Problem, finde ich, an der Sache, dass man nicht schaut, okay, was sind für zukunftsfähige Lösungen möglich, vor allem mit dem Geld, was man dann da reinstecken könnte, sondern man baut dann eben wieder Sachen, die zwar vielleicht ein bisschen effizienter sind, vielleicht ein bisschen weniger Atommüll produzieren, aber das Grundproblem ändert sich nicht. Und das ist wirklich, ist erschreckend, dass man das so so lapidar sagt, ja, okay, das ist ja die Lösung für unser CO2-Problem. Ist es eben auch nicht. Das ist natürlich ein Faktor, natürlich, aber es löst die grundsätzlichen Probleme nicht. Und deswegen wäre es natürlich viel intelligenter, dass oder aus meiner Sicht zumindest intelligenter, dass man diese Mittel, die man jetzt bereit ist einzusetzen, anderweitig halt verwendet. Und ich glaube, in diesem Gipfel ging es eben auch genau darum, dass man eben sagt, okay, Atomkraft ist ja eigentlich nachhaltig, ist ja eigentlich eine gute Lösung gegen den Klimawandel sozusagen. Und fördert das doch mal besser. Die Weltbank kann mehr Kredite geben, die privaten Geldgeber sollten mehr Geld dazu geben. Das geht nämlich genau darum, dann so eine Sicherheit zu schaffen, damit mehr Geld in diese Technik fließt, wo wir eigentlich davon ja weg wollen. Und ich glaube, es ist nicht der richtige Weg. Vor allem, weil man eben auch die Atomkraftwerke, die man jetzt schon hat, nicht im Griff hat. Also zumindest nicht. Die sind halt jetzt auch, also Frankreich hat ja seit 40 Jahren seine Atomkraftwerke, die sind eigentlich am Ende ihrer Lebensdauer. Versucht man sie auf 50 Jahre noch zu erhöhen, die Lebensdauer. Und irgendwann ist das auch vorbei. Jetzt baut man aber schon seit über 10 Jahren an dem neuen Ding und es wird nicht fertig. wie wollen sie das in den Griff kriegen in der Zeit? Also das heißt, man wird dann wieder auf 60 Jahre, 70 Jahre die ganzen alten Dinger einfach weiterlaufen lassen. Darauf wird es hinauslaufen. Man wird nicht zwei Drittel neu bauen, wie man sich das jetzt so vorstellt bis 2050. Das wird nicht hinhauen. In 20 Jahren da irgendwie 300-400 Atomkraftwerke hinzusetzen, wird nicht funktionieren. Und das ist das größte Problem. Das ist halt realitätsfern, was da beschlossen wurde. Wenn es ein realistischer Plan wäre, sagen, okay, das ist eine Zwischenlösung, wir brauchen halt ein paar, um sozusagen von mir aus Steinkohle, Öl, Gas, was auch immer zu ersetzen, würde ich es verstehen. Aber es geht halt darum, eine Technik weiterzutreiben, die eigentlich nicht, die in absehbarer Zeit mehr Probleme schafft. Und das sollte man eigentlich nicht, denselben Fehler nicht nochmal machen. Aber tja, sieht so aus, als ob sie das durchaus durchziehen möchten.
Ja, im Chat ist auch richtig viel los zu dem Thema. Ich komme überhaupt nicht hinterher. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Der Surfax sagt zum Beispiel, war klar, dass Frankreich daran teilnimmt, reiner Notgipfel mit der Laufzeitverlängerung, da sie es nicht gebacken bekommen, neue AKWs zum Laufen zu bringen. Das sagte Alex ja jetzt auch gerade schon. Matti WMD sagte, das ist halt vertane Zeit. In den Jahren haben wir mit dem Geld viel mehr Erneuerbare gebaut, als die Kraftwerke bringen würden. Also es ist sehr eindeutig, auch in den Kommentaren.
Und Frankreich ist auch ein sehr gutes Beispiel, dass die haben jetzt sehr viel Geld in ihre neuen Atommeiler gesteckt, aber eben die erneuerbaren Energien, die sie parallel ausbauen wollten, die bauen sie eben nicht aus, weil sie eben das Geld anderweitig einsetzen oder weil die Prioritäten sich verschoben haben. Aber eigentlich wäre es sinnvoll, wenn du es schon machst, mach es parallel auch, bau auch nicht nur die Atomkraft aus, sondern auch die erneuerbaren Energien. Und das, genau das machen sie nicht. Und das ist eben das Problem, wenn du dich fixierst auf diese Atomkraftwerke, auf die Atomlobby, dann wirst du das auf Dauer am Bein haben. Und das sollte eigentlich auch Frankreich klar sein. Gut, sie sehen halt keine Alternative. Es ist halt alles auch staatlich dort. Die EDF ist natürlich staatlich. Deswegen können sie das im Prinzip auch die Milliarden mit reinstecken. Finanziert sowieso der Staat am Ende, wenn es schief geht oder auch gut geht. In Deutschland sind wir inzwischen anders. Das wird halt nicht mehr staatlich so extrem gefördert und schon lohnt sich das auch nicht, mein Atomkraftwerk hinzusetzen. Muss man sich halt überlegen, ob das vielleicht auch objektiv dann der bessere Weg ist, wenn es sich eigentlich nicht lohnt und du es nur mit staatlichen Geldern irgendwie subventioniert hinbekommst, so ein Ding da hinzusetzen. Ne?
Haltet ihr es denn für irgendwie möglich, dass Deutschland nochmal einen Rückzieher macht und doch wieder auf Atomkraft setzt, wenn man das jetzt bei den anderen Staaten sieht, dass sie es ja offensichtlich darauf wieder zurückgreifen und es versäumt haben in andere saubere Energie zu investieren?
Ich glaube ja, also erstens das ist ja gar nicht so einfach, so ein Ding jetzt erstmal wieder in Betrieb zu nehmen. Zweitens ist ja so, dass wir mit unserem Strommix, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir noch importieren, bei uns gibt es ja Atomstrom, aber der ist dann importiert, soweit ich weiß. Und wir kriegen das mit dem Strommix ja eigentlich ganz gut hin und eher ist ja hier die Diskussion, ob es weiterhin Kohlekraftwerke dann gibt, die halt auf andere Art und Weise dann ja trotzdem, also die verpesten dann jetzt direkt die Luft, ne, im Unterschied zu den Atomkraftwerken, die halt an anderer Stelle wiederum Dreck verursachen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, also ich wünsche es mir nicht, das kann natürlich immer mit gewissen Regierungswechseln durchaus nochmal sein, dass das wieder Thema wird, aber das ist ja alles nichts, was man von heute auf morgen macht. Also wenn die stillgelegten Kraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, auch das dauert typischerweise Jahre, selbst wenn man es wollte, wenn es überhaupt noch so einfach möglich ist, kann ich jetzt nicht wieder sagen, so, ich schalte jetzt an, das ist typischerweise nicht das, was passiert, weil man ja schon teilweise eben Dinge rückbauen musste. Und insofern glaube ich es nicht, ich hoffe es auch nicht bei einem Regierungswechsel, weil ich glaube, dass es halt auch ohne geht. Man sollte halt lieber eben in die anderen investieren, auch wenn ich hier eben gelesen habe, dass ja auch die erneuerbaren Energien nicht wirklich sauber sind. Ne? Ich meine, klar, wenn ich Photovoltaik herstellen will und die überall drauf bringe, dann auch das verursacht natürlich Dreck und ist schwer nachher zu entsorgen. Aber ich glaube, dass man das deutlich besser in den Griff kriegt als eben radioaktive Stoffe auf der einen Seite und vor allem Stoffe, die komplett in die Umwelt geblasen werden, so wie es jetzt bei, also jetzt ist ein bisschen übertrieben, ne? Aber wie es bei den Abgasen von den Kohlekraftwerken zum Beispiel der Fall ist. Das kriegt man halt viel weniger gut in den Griff und man betrifft damit eine viel größere Menge an Menschen, als wenn man sagt, okay, ich muss mich einerseits natürlich darum kümmern, dass ich PV überhaupt bauen kann. Auf der anderen Seite muss ich mich darum kümmern, wie kann ich das eigentlich entsorgen oder recyceln. Und natürlich verursacht auch das Dreck. Aber mal davon ausgehend, dass das alles Dreck verursacht, kann man halt überlegen, gut, ein Wasserkraftwerk macht auch Umweltschäden auf eine andere Art und Weise, aber jetzt, wenn ich jetzt über das Klima nachdenke, würde ich generell sagen, dass halt so Dinge wie Windkraft und Wasser erstmal sehr wenig klimaschädlich sind, so auch von dem, was drumherum passieren muss. PV hat sicherlich schon ein bisschen mehr, aber dann geht es halt ganz, ganz steil nach oben. Dann ist man halt bei Kohlekraftwerken und eben auf der anderen Seite, wie gesagt, dann nach hinten raus mit viel Dreck sind eben die Atomkraftwerke, weil wir eben nicht wissen, wohin damit. Wir können es ja nicht einfach in Richtung Sonne schießen.
Also da kommen Sie bestimmt auch noch auf die Idee.
Du, die Idee gibt's ja schon ganz lange, weil ich hatte die schon, als ich kleines Kind war. Insofern wird es die Idee noch viel länger geben. Aber das ist ein gewisses Risiko. Wenn dann so eine Rakete, die Richtung Sonne fliegen soll, abschmiert, dann hast du halt gleich die ganze Atmosphäre verseucht. Das ist auch nicht so eine coole Idee.
Welcher Superman-Teil war das, wo er die Atomraketen dann in die Sonne geschleudert hat? Zwei oder drei?
Ich weiß es gar nicht. Ich erinnere mich.
Und wenn das wir ist das lange her. Super, wir brauchen nur Superman und der schießt das und macht das schon.
Einfach, zack. Da ist auch relativ sicher, dass es nicht runterfällt, wenn der das hat.
Genau.
Und dann explodiert die Sonne und dann sind wir auch dahin.
Ja, aber die Sonne ist ja schon Kernfusion. Funktioniert das schon alles. Das wird schon funktionieren.
Komm. Genau, das geht einfach.
Das geht einfach.
Das ist ein Tropfen auf den heißen Sonnen, auf die heiße Sonnenoberfläche.
Na dann.
Ja. Ich habe schon hier gerade gelesen, das mit Richtung Sonne schießen ist zu teuer. Das hat mal jemand hochgerechnet, das ist unbezahlbar. Ach Mann, irgendwas ist immer. Nein, aber also deswegen, ich weiß nicht, bin sehr dafür.
Das ist halt, wir brauchen einen vernünftigen Strommix. Das ist halt, darauf kommt es halt an. Das ist natürlich, du kannst nicht alles mit Wind und Solar machen, weil es immer Situationen gibt, wo das eben die Kapazitäten dann entsprechend nicht genutzt werden können. Aber Atomkraft ist halt klar, besser als wenn du jetzt Braunkohle permanent verbrennst, das ist auch nicht gut. Das halt auch, aber irgendwie musst du dir schon überlegen, was eine dauerhafte Lösung ist. Und das ist halt jetzt, solange Fusionskraft kein Thema ist, musst du halt gucken, was könnte darauf funktionieren. Und vielleicht ist es Akkutechnologie, vielleicht sind es andere Sachen, die sowas überbrücken können. Und vielleicht ist es auch gut, dass Frankreich seine Atomkraftwerke noch hat. Davon profitieren wir ja auch, so ist es ja nicht. Aber du musst eben gucken, lohnt sich die Investition in die Zukunft, dass du so extrem viel mehr Atomkraft aufbauen willst, weil das führt immer dazu, dass du andere Sachen dann vernachlässigst, weil die Kapazitäten nun mal da sind. Ne? Ich glaube, das ist das größte Problem an solchen Beschlüssen. Und mal gucken, ob das in der Realität dann überhaupt ankommt. Das ist ja auch so. Ich glaube, Frankreich hat jetzt irgendwie 67 Milliarden für die nächsten 6 Atomkraftwerke zurückgelegt, in der Hoffnung, dass das reicht. Das wird auch ein Geldproblem sein. Irgendwann wird die Leute, wird auch die Staaten sagen, ja gut, schöne Idee, aber es wird uns zu teuer. Ne? Und dann ist das Thema von selbst erledigt, wahrscheinlich. Aus meiner Sicht. Aber wer weiß.
Vielleicht stellen die das ja auch noch fest. Also und vielleicht kann man ja auch sagen, wenn diese 30 Staaten diejenigen sind, die dafür sorgen, dass die Atomkraft uns einen Grundpegel an Strom beschert, wir aber an anderen Stellen hoffentlich eher in Richtung der erneuerbaren Energien gehen, dann ist das vielleicht ja auch ein Weg. Ganz schlimm wäre es, wenn jeder Staat anfangen würde, glaube ich, wieder sagen, oh, wir müssen Atomkraftwerke bauen. Mal abgesehen davon, dann kommt man gleich plötzlich an eine ganz andere Stelle. Ne? Dann gibt es irgendwann Ressourcenengpässe, weil ja. Es gibt auch Rechnungen darüber, wie lange eigentlich zum Beispiel Uran 235 reichen würde, wenn man jetzt so klassische Atomkraftwerke betreiben will. Ja, das ist auch nicht so ewig lang. Also das Thema ist halt irgendwann auch durch ohnehin. Ne? Also man kann das gar nicht beliebig lange treiben.
Und dummerweise sitzen ja so gewisse Diktatoren beziehungsweise vermeintlich gewählte Präsidenten in Russland zum Beispiel auf so einen ganz großen Uranvorräten. Da müssen wir sich auch erstmal einig werden, ob man das so einfach wieder bekommt und ob man davon abhängig sein will. Also das ist ja auch eine politische Entscheidung, weil die Ressourcen eben auch nicht einfach gerecht verteilt sind auf jedes Land. Und natürlich musst du eben gucken, wo du es überhaupt herbekommst. Und dann bist du sofort wieder abhängig von China, Russland und anderen Ländern, wo du es vielleicht nicht sein willst, ne?
Ja, ein blödes Thema, wie ich finde. Ich hab schon vor über 15 Jahren gegen Atomkraft demonstriert. Ich bin um Biblis rumgelaufen und habe Abschalten gerufen und jetzt wollen sie da wieder alle mit weitermachen.
Na, zum Glück nach Frankreich.
Bei uns. Ja, glaube ich wieder ums Atomkraftwerk und rufe Abschalten.
Was heißt das auf Französisch eigentlich? Egal.
Weiß ich nicht.
Das finden wir noch raus für dich, damit du dich dann bald auf den Weg machen kannst.
Danke, dann fahre ich los und rufe Abschalten auf Französisch. Okay, wir schalten hier aber noch nicht ab bei uns, nein, sondern wir machen jetzt erstmal mit dem Nerdgeburtstag der Woche weiter.
Der Nerdgeburtstag der Woche.
So, der Nerdgeburtstag ist heute Wilhelm Konrad Röntgen, ein deutscher Physiker und der Entdecker der Röntgenstrahlen. Und er wäre gestern 179 geworden. Aber überraschenderweise hat er seinen 179. Geburtstag nicht mehr erlebt. Er ist 1923 gestorben. Aber ich dachte, die letzten Wochen habe ich ja ganz schön hier Lebende immer gehabt. Deshalb geht heute auch mal wieder ein Toter.
Entschuldigung, diesmal hat bei mir jemand geklopft und wollte die Mülleimer.
Ach was. Ja, bei mir ist schon erledigt heute.
Ja, bei mir noch nicht.
Und Röntgen passt natürlich auch zu dem Strahlenthema ein bisschen.
Ein bisschen. Ja. Ja,
sagen.
Da ist er. Es guckt ein bisschen grimmig, ja.
Meine Güte.
Also, ich erzähle euch natürlich wie immer ein bisschen was zu seinem Leben. Der Wilhelm Konrad Röntgen ist 1845 bei Remscheid in eine großbürgerliche Familie geboren worden und er hat dann seine Kindheit in den Niederlanden verbracht. Und dort wurde er tatsächlich ohne Abschluss von der Schule geschmissen, weil ihm vorgeworfen wurde, eine Karikatur seines Lehrers gezeichnet zu haben. Das war er aber wohl anscheinend gar nicht. Aber trotzdem hat er dann, wie gesagt, keinen Schulabschluss gehabt. Er studierte aber später trotzdem Maschinenbau und Physik in Zürich. Da konnte er studieren, weil eine Aufnahmeprüfung und kein Schulabschluss das Kriterium für den Studienplatz war. Er hat dann sogar noch promoviert und sich vor allem mit Elektrizität und Gasentladungen beschäftigt. Als er dafür mit Kathodenstrahlen experimentiert hat, hat er zufällig die X-Strahlen entdeckt, die undurchsichtige Materialien durchdringen und so zum Beispiel Bilder von Knochen im Körper erstellen konnte. Das erste Röntgenbild eines menschlichen Körperteils machte Röntgen 1895 von der Hand seiner Frau. Das habe ich hier auch für euch. Das ist das erste Röntgenbild, das jemals gemacht wurde.
Ist das ein Ring? Ich hoffe, das war ein Ring.
Ja, das ist ein Ring.
Gott sei Dank. Das wäre sonst gar nicht schön.
Nee, dann wäre da irgendwie was da nicht hingehört. Die Entdeckung der X-Strahlen verbreitete sich dann unfassbar schnell und schon kurz nach der Entdeckung wurden überall Röntgenapparate für die Diagnostik installiert. Röntgen hatte nämlich auf eine Patentierung der X-Strahlen verzichtet, weil er sie der Allgemeinheit zugänglich machen wollte. Die Röntgenstrahlen machten Röntgen allerdings schlagartig weltberühmt und 1901 hat er dann auch den allerersten Physik-Nobelpreis bekommen. Trotzdem blieb Wilhelm Konrad Röntgen sein Leben lang sehr bescheiden und spendete zum Beispiel auch das Preisgeld für den Nobelpreis der Universität Würzburg. 1923 starb Wilhelm Konrad Röntgen dann mit 77 Jahren an Darmkrebs. Sein Vermögen spendete er und seine wissenschaftlichen Aufzeichnungen sollten nach seinem Tod vernichtet werden und deshalb existiert heute auch irgendwie nicht mehr so viel von ihm. Ja.
Die X-Strahlen.
Die X-Strahlen.
Klingt so ein bisschen nach Marvel so ein bisschen eigentlich, ne? Aber er, netterweise hat er sich nicht angemaßt. Es gibt ja so manche, die direkt alles nach sich selbst benannt haben. Das hat er ja zum Glück nicht getan.
Ja, interessant. Nee. Im Englischen ist es immer noch die X-Rays.
X-Rays, ne? Ja. Mhm. Nee, er wollte das auch nicht. Also er war anscheinend wirklich ein extrem bescheidener Mensch und wollte das nicht. Und ich glaube, ich habe irgendwo auch gelesen, dass er das sogar in seinem Testament verfügt hat, dass das nicht Röntgenstrahlen heißt, aber hält sich keiner dran.
In Deutschland, ne, sind wir, ich weiß gar nicht, was in anderen Ländern auch so ist, aber Deutschland haben wir natürlich uns dann doch, sind wir stolz halt drauf gewesen, ne? Ja.
Ich meine, ist ja auch schon eine krasse Sache, ne? Also ist ja halt heute immer noch eigentlich das Hauptding in der Diagnostik. So.
Aber halt heute in deutlich geringeren Dosierungen, ne? Ja. Also es ist schon glücklicherweise ein bisschen anders. Sind ja weiche Röntgenstrahlen, die man da oft nehmen kann inzwischen. Das ist schon nicht mehr so kritisch, weil sonst war man ja doch relativ schnell an einem Limit, wo es dann vielleicht ein bisschen wie heißt denn das? Nicht tumorgen, wie heißt denn das Wort? Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Also ne, Tumore auslösend oder Krebs auslösend.
Ja.
Gibt's auch ein
Krebserregend?
Krebserregend ist ja ein deutsches Wort. Ich wollte doch das Hochtrabende, aber das fällt mir nicht ein. Ja, krebserregend. Mein Gott.
Karzinogen Nein. oder sowas.
Karzinogen, das war's. Dankeschön. Mutagen, karzinogen. Danke, schön. Danke an Alex, danke für den Chat.
Ja, also ich habe auch gelesen, dass man da am Anfang, also für diese Hand, für das Bild von der Hand, musste man 20 Minuten bestrahlt werden.
Nicht so ohne, ne? Wenn du 20 Minuten in die Röntgenschrank drauf geballert bekommst.
Nee. Das wussten sie da wahrscheinlich ja auch noch nicht, dass das nicht so richtig gut ist.
Stimmt, Röntgen ist auch, war auch eine Einheit für die Strahlendosis. Stimmt.
Ja, ein Röntgen. Ja, ja, ja. Und dann. Und? Ist ja noch so, Gott, was sind der Nachfolger? Sind das die Becquerel oder Curie? Oder ich weiß gar nicht mehr, wie man was ineinander umrechnet. Hätte ich mal wissen müssen. Ist lange her, brauche ich nicht mehr.
Gut, ich habe zum Glück keine Physik studiert, ich muss es nicht wissen, aber.
aber andere Leute hier.
ja, ich hätte es wissen müssen.
Und netterweise hat der Chat auch auf meine Frage geantwortet, also offensichtlich in Osteuropa ist Röntgenstrahlen auch verbreitet. Das heißt, also auch da heißen sie nach dem guten Herrn Röntgen.
Ja, und jedes Mal dreht er sich einmal im Grab um, wenn das jemand sagt, weil er das gar nicht wollte. ja, der gute Röntgen. Seid ihr ready für unser letztes Thema? Habt ihr aber noch ein bisschen von. Motivation? Oh ja, sowas von. Okay, immer. Dann direkt weiter. So, die Schaffner der DB Regio bekommen Bodycams. Grund dafür ist, dass immer mehr Schaffner in Regionalzügen von Passagieren angegriffen werden. Vergangenes Jahr wurden insgesamt 1.328 DB-Mitarbeiter im Nahverkehr angegriffen. Die Bodycams sollen potenzielle Angreifer abschrecken und ein erstes Pilotprojekt auf der Strecke der Schwarzwaldbahn hat wohl gezeigt, dass das auch wirklich effektiv ist. Aber irgendwie ist es ja auch schon ein bisschen traurig, dass das überhaupt nötig ist, oder?
Ja, was kann man sagen?
Also klar, es ist gewisse Verrohung der Sitten, kann man jetzt nicht ganz abstreiten. Ne? Das ist schon, wahrscheinlich hat man das früher hemdsärmeliger gelöst. Aber klar, es macht natürlich Sinn. Die Leute hält es natürlich schon davon ab, dann übergriffig zu werden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie dabei gefilmt werden. Früher reicht es halt aus, der Schaffner, das war der Start. Du hast eigentlich quasi den Start angegriffen. Der wurde dann auch so ein bisschen vielleicht auch mal härter durchgegriffen. Jetzt ist es halt schon noch was anderes sozusagen. Es wirkt nicht mehr als staatliche Institution, aber trotz allem gibt es die Angriffe. Und ich, soweit ich das mitbekommen habe, ist ja auch viel gerade wegen der Corona-Zeit, mit der Maskenpflicht und so, dass es gerade da dann auch mehr Übergriffe gab und mehr vor allem so Angriffe, tätliche Angriffe. Und das ist natürlich dann schon, wie willst du das in den Griff kriegen, außer entweder rüstest du die Leute da mit Schlagstock und Wasser aus oder sagst, okay Leute, wir haben dich auf Kamera. Und dann ist es für viele dann doch schon abschreckend, wenn sie dann eben davon mit konfrontiert werden. Ja, ich will nicht sagen, dass es eine schöne Entwicklung ist, aber ja, wahrscheinlich wirst du es heute anders nicht hinkriegen. Gerade weil wir in einer Zeit leben, wo wir sowieso alles filmen und alles irgendwie, sagen wir mal, dokumentiert ist. Und dann ist ja auch die Erwartungshaltung, dass eben ist nur dann was vorgefallen ist, wenn das eben auch irgendwie bildlich festgehalten ist. Ne? Früher hast du vielleicht dann eher nochmal gesagt, okay, gut, ja, du hast ihn als angegriffen, so zack, kriegst du hier die Strafe. Heute ist es so, okay, ja gut, wir haben jetzt aber auch den klaren Nachweis, deswegen erst dann ist es eine relevante Straftat oder so. Wer weiß, ob das nicht auch da allein deswegen abschreckt.
Ja, aber es sind, achso, schön.
Nee, ich wollte nur sagen, dass anscheinend wirklich niemand mehr angegriffen wurde, der so eine Bodycam getragen hat in diesen Testversuchen da.
Also das finde ich ja schon interessant, dass das so, also da frage ich mich halt, wie die Angriffe vorher aussahen, also wie tatsächlich aus welchem Antrieb heraus überhaupt entstanden sind, wenn dann gar keiner mehr, also es reicht dann nur die Kamera, hier guck mal, ich habe die Kamera, Leute, jetzt beruhige ich mal alle. Also vielleicht ist das schon einfach als Trigger, also dass die Leute sagen, okay, gut, vielleicht überlege ich mir das jetzt doch nochmal, um auch so eine Spannung aus so einer Situation rauszunehmen. Aber ja.
Demnächst tragen alle Bodycams, die in der Bahn sitzen, ne? Die Fahrgäste auch. Hier wird gerade schon gesagt wurde, manchmal sind die Schaffner auch sehr unprofessionell und respektlos.
Rechtfertigt ja keine körperlichen Angriffe.
Nein. Ich meine nur, dass man, also ich finde auch, das soll das natürlich hoffentlich nicht heißen. Aber ich glaube, es geht darum, dass die Grundstimmung halt so ein bisschen immer aufgeheizt ist. Also ich glaube, ja, sicherlich das Thema Corona, hast du recht, ne? Da sollten ja dann die Schaffner irgendwie durchsetzen, die Maskenpflicht durchsetzen, wozu die natürlich überhaupt erstens nicht in der Lage waren und wo ich finde, man sie hätte auch nicht verpflichten können. Dann sollte ja die Polizei mitfahren oder die Bundespolizei, dann hat das natürlich nicht geklappt. Und alle waren sowieso aufgeregt und jetzt ist es teilweise, glaube ich, so, dass die Leute, also jetzt gibt es ja diese Maskenpflicht logischerweise nicht mehr, aber jetzt sind die Leute, glaube ich, teilweise einfach total genervt, weil die Bahn nicht pünktlich kommt oder weil alles überbucht ist, weil die Platzreservierung nicht da ist. Und dann scheinen die Leute heutzutage eine geringere Hemmschwelle zu haben, um dann wirklich naja, ausfallend oder übergriffig zu werden. Das ist ja auch die Frage, inwieweit das dann immer gewesen ist. Und da ist so eine Bodycam, glaube ich, schon hilfreich. Insofern, ja, ist ein bisschen blöd, dass sie so rumlaufen müssen, aber ne, also ich meine, alle Polizisten laufen gefühlt jetzt auch zumindest bald ja schon so rum. Dass das so weit kommen muss, finde ich auch schade. Es wäre schön, wenn die Leute ein bisschen anders miteinander umgehen könnten. Aber wenn das dazu führt, dass Leute ein bisschen vorsichtiger mit den Schaffnern umgehen, die in der Regel ja überhaupt nichts dafür können, was da gerade los ist, fände ich das schon sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Ja, eigentlich schade, dass man zu solchen Maßnahmen greifen muss. Stimmt schon.
Allerdings finde ich tatsächlich den Einwand aus dem Chat ja auch schon, also sozusagen von über 1000 Angriffen auf null, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also irgendwo muss es da auch eine Grauzone geben zwischen, wie, was war das, was ist ein Angriff, was ist körperlicher Angriff. Wahrscheinlich wird es auch Diskussionen geben, aber natürlich empfindet man das nicht mehr so als gravierend, wenn man sagen kann, okay Leute, wir beruhigen uns jetzt alle mal, das ist so, hier ist die Kamera und dann ist es vielleicht auch schon gegessen. Und dann gab es so die verbale Auseinandersetzung, aber es hat dann eben irgendwo seine Grenzen und es hat keiner angefangen zu schubsen oder so. Kann ja auch sein. Ich glaube schon, dass es helfen kann als Mittel. Es ist nur natürlich kein Allheilmittel. Natürlich wirst du bestimmte Situationen nicht dadurch im Griff kriegen, dass du die Kamera dabei hast. Und natürlich, wir wissen es alle, wenn da wirklich was passiert, haben Leute alle ihr Handy gezückt und filmen wie blöde drauf. Oder wenn es einen Streit gibt und der eine sagt, ja gut, jetzt filme ich dich ab und stell das ins Internet. Das wird genauso passieren und es wird auch weiterhin passieren. Letztendlich haben wir eh schon alle aufgerüstet mit Kameras und sind im Prinzip immer im Bild irgendwo. Im Zug gibt es ja auch schon seit Jahren Videokameras, gerade im Nahverkehr. Das hat jetzt nicht dazu geführt, dass der Vandalismus weniger wurde oder dass jetzt groß mehr Straftäter sozusagen abgeschreckt wurden, sondern das ist, letztendlich hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert. Jetzt hat man sie am Körper, ist vielleicht auch sinnvoll, weil das dann immer ein persönliches Ding ist, aber ja, es ist halt immer die Sache, wie weit wollen wir aufrüsten, um Sachen, gesellschaftliche Probleme in den Griff zu kriegen, ne? Fürs Erste hilft es offensichtlich, also warum nicht, sollen wir es machen, aber eine Lösung für alle Probleme wird es halt auch nicht darstellen, glaube ich nicht.
Hier im Chat hat jemand, glaube ich, die absolut ultimative Idee, einfach den Anzeigenhauptmeister klonen und in jeden Zug setzen, dann passiert nichts mehr.
Habe ich auch gerade gelesen, fand ich auch sehr, sehr lustig auf jeden Fall.
Aber vielleicht ist das auch so, dass Leute sozusagen darauf achten, ne? Also das auch sozusagen auch gesellschaftlich, dass nicht nur der Schaffner da alleine sozusagen irgendwie für Ordnung sorgen muss, sondern dass man auch der Gegenüber sagt, ey, jetzt ne, macht mal vielleicht mal ein bisschen Piano. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, das allein das würde wahrscheinlich schon helfen. So ist es halt immer auf den Schultern einer Person, die dann irgendwie 800 Leute in so einem Zug irgendwie im Griff halten muss. Das kann natürlich dann auch schnell eskalieren, ne? Auch bei demjenigen selber, der dann vielleicht auch schon dann einfach überarbeitet ist und mit solcher Situation überfordert ist. Und vielleicht hilft dieses Mittel eben auch generell, um solche Hemmungen sozusagen wieder aufzubauen, dass eben Leute nicht komplett eskalieren, wenn irgendwas ist, ne?
Isofax merkt hier richtigerweise an, dass der Anzeigenhauptmeister auch schon angegriffen wurde. Deshalb ist er vielleicht doch nicht die Lösung.
Ja, aber ja. Na gut.
Was ich mich aber auch gefragt habe, wie funktioniert das denn eigentlich datenschutzmäßig? Also darf man die Leute dann da einfach filmen, auch wenn die, verlieren die ihre Rechte, wenn die jemanden angreifen?
Also es ist so geregelt, dass die Kameras laufen nicht, sind nur sozusagen startbereit und der Mitarbeiter muss das ankündigen und sagt, okay, hier so, dann filme ich jetzt die Situation, so, stellen Sie sich drauf ein und er kriegt wohl auch noch ein Kärtchen mit den Daten, mit seinen Datenschutz, mit seinen Rechten sozusagen, also warum er gefilmt wurde. Ich glaube schon, dass es ein körperlicher Angriff natürlich schon rechtfertigt, das sozusagen zu dokumentieren. Und generell muss man auch sagen, das sind ja hoheitliche Aufgaben. Also es gibt ja nicht umsonst die Bundespolizei, die halt eben auch für den Bahn, sozusagen den Bahnschutz zuständig ist und da eben auch normalerweise durchgeht. Ich glaube schon, das hat, wenn du das vorher sagst, okay Leute, wir müssen jetzt filmen, offensichtlich ist es eskalierte Situation, wird das wahrscheinlich schon gehen. Also bisher habe ich nicht gehört, dass ein Datenschutz da irgendwie was dagegen hätte. Aber klar, die filmen jetzt nicht einfach willkürlich Leute, wenn sie durch Zug gehen. Ne? Das ist nur für die Situation, wo was passiert.
Stell mir das schön vor, dann so, können Sie bitte erstmal diesen Zettel unterschreiben, dass Sie dem Datenschutz einwilligen, weil ich muss Sie jetzt filmen, Sie wollen mich täglich angreifen. Es war eben auch schon die Frage, filmen die ganze Zeit, ist das dann auf Karte oder wie funktioniert das mit dem WLAN? Und da war dann direkt die Frage, kann das mit dem WLAN der Bahn überhaupt funktionieren? Nee, aber insofern ist es ja schon so, dass das nicht dauerfilmt. Das wäre auch ein bisschen komisch, wenn man sich ständig beobachtet vorkommen muss.
Eben, ich glaube, die Technik wird ähnlich sein wie bei den Polizei-Bodycams, die halt auch benutzen. Das ist halt in der Situation, wo was ist, wird natürlich aufgezeichnet, ansonsten nicht. Was dann immer natürlich zur Situation führt, okay, ja, jetzt hat das natürlich, wenn er selber irgendwie, sagen wir mal, nehmen wir mal an, der Zugbegleiter würde selber eskalieren, er würde es natürlich nicht aufzeichnen. Also deswegen ist natürlich, das ist immer so ein, auch ein Abwägen, wem vertraut man mehr? Und natürlich gibt es auch die Forderung nach Polizei-Bodycams, weil natürlich da Situationen auftreten, wo die Polizei über die Stränge schlägt. Aber andererseits ist es natürlich auch ein Selbstschutz. Also deswegen sind es, wie gesagt, kein Allheilmittel. Und dieses, es ist einfach, glaube ich, nur das zu sagen, okay, wir können das machen. Wenn es Probleme gibt, dann zeichnen wir das auf, dann ist das später auch klar. Es gibt keine Aussage gegen Aussage. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch das Ziel, dass man eben eine Rechtssicherheit schafft für den Zugbegleiter, den so Schaffner, um da eben auch nicht, sagen wir mal, wieder vor Problemen zu stehen, weil dann der Fahrgast dann sagt, nee, hat er mich angegriffen, ich habe gar nichts gemacht und so weiter. Das will man wahrscheinlich auch vermeiden, um solche Situationen erst gar nicht aufkommen zu lassen. Aber das ist Interpretation, weil die Bahn hat jetzt in meiner Sicht jetzt nicht so viel dazu gesagt, zumindest in der Pressemitteilung stand jetzt nicht so viel konkret zur Umsetzung, dann wie das tatsächlich läuft dann im Alltag. Wir sagen ja nur, das hat funktioniert im Test, aber müssen wir mal abwarten.
Wird sich vielleicht auch noch rausstellen, ob die Schwarzwaldbahn dann auch das richtige Testobjekt war. Ob das so ein Brennpunkt ist, weiß man ja jetzt auch nicht. Ne?
Das stimmt.
Hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass ja sowieso in vielen Waggons schon Kameras sind, die ohnehin aufzeichnen können. Aber ich glaube, dieser Abschreckungsgedanke, der ist dann doch auch nochmal relativ wichtig, dass man sieht, oh, da ist jetzt jemand vor mir, der hat eine Kamera sozusagen. Das ist nochmal was anderes, weil ich glaube, ganz oft vergessen die Leute das oder gehen vielleicht auch davon aus, dass sie da nicht gut erkannt werden. Man sieht das ja oft, ne? So, keine Ahnung, wenn man denn wegen Fahndung oder so mal Aufnahmen von Bahnhöfen oder auch aus Waggons sieht, da sieht man halt irgendwie schemenhafte Gestalten. Das würde natürlich dann auch wiederum nicht helfen. Insofern spielt da, glaube ich, tatsächlich Abschreckung eben und eben dieser, in Anführungszeichen, so eine Art Schutz für den Schaffner an der Stelle durchaus eine Rolle. Und auf der anderen Seite eben hat man dann tatsächlich ja bessere Aufnahmen. Dass die Leute sich vielleicht wirklich überlegen, oh, lasse ich vielleicht. Hoffen wir. Also ist ja, wenn es wenigstens was Positives bringt, im Sinne von, es gibt weniger Gewalt gegenüber den Schaffnern, was ich halt echt immer noch nicht nachvollziehbar finde, weil der ist ja auch nur ein Bote in der Regel, dann wäre das ja auf jeden Fall hilfreich. Und dann haben die halt zur Not irgendeine Bodycam. Ist ja, gibt Schlimmeres. Schlagstöcke, Pfefferspray, Pistolen, all das. Also wenn das die Schaffner haben müssen, dann haben wir ein ganz anderes Problem.
Ja.
Ja, ich würde sagen, das war eigentlich eine schöne Zusammenfassung der Thematik. Wir schauen mal, ob das jetzt sich auch noch ausweitet. Das ist ja jetzt erstmal nur Deutsche Bahn Regio. Mal gucken, ob das noch in die Fernzüge kommt oder in ganz andere Bereiche. So. Und jetzt kommt der wichtigste Teil des Tages. Und zwar das Quiz.
Juhu.
Die Quizfragen der Woche.
So, Markus hat sich heute mal wieder was Schönes ausgedacht und zwar geht es um die Kassette.
Juhu. Die Musikkassette?
Die Musikkassette.
Das war fast noch meine Zeit hier.
Ach, hey.
Schauen wir mal, was ihr da so wisst zu. Frage Nummer 3 kann ich auch beantworten.
Könnt ihr ich dachte, es geht mit Frage Nummer 3 los. Jetzt geht schon alles durcheinander hier. Spul doch mal
ich
zurück.
Ich wollte schon mal sagen, eine könnte ich auch beantworten. Also, aber ich glaube, ihr auch.
Erstmal zurückspulen.
Aber erstmal kommen die schwereren Fragen.
Oh je.
So. 1963 brachte Philips den ersten Kassettenrekorder auf den Markt. Später kam Sony mit an Bord. Wie bekam Sony denn laut dem Erfinder angeblich die Lizenz dafür? Sie kauften den Hersteller der Tonköpfe auf und horteten die Schlüsseltechnologie. Ah. Sony bot an, im Gegenzug ihre Fernsehtechnik zu lizenzieren. Sie behaupteten, dass ihnen eine Gratislizenz für ein Konkurrenzprodukt angeboten wurde oder sie boten riesige Produktionskapazitäten in Japan an.
Hm. Oh.
Das ist eine sehr schöne Frage auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe C mal gehört, aber es ist das ist wirklich jetzt sehr geraten. So ein, aber ich glaube, so
dieser Trick. Der Trick zu sagen, wir kriegen eine Gratislizenz und deswegen kommen die an Bord, echt? Und darauf ist dann echt, das ist ja krass.
Aber So, das ist wirklich jetzt, ich kann mich auch komplett irren, ich stehe wie ein Idiot da, dass ich dir sowas erzählt habe, aber ich glaube, es könnte C sein.
Also wenn man C ein?
Ich bin für C, ja.
Okay, dann brauchen wir noch.
Ja, nee, ich überlege gerade, die haben ja, also Philips und Sony haben ja danach eine wirklich langjährige Partnerschaft gehabt, bei allem möglichen, auch bei CD und alles, was dann so kam, DVD und so weiter, haben die immer zusammengearbeitet. Jetzt frage ich mich, kann das wirklich darauf gründen, dass die mit so einer komischen Finte um die Ecke kommen? Also die Tonköpfe aufkaufen, das ist ja so, als würden die irgendwo rumliegen, fertig. Das weiß ich nicht, finde ich jetzt erstmal komisch. Produktionskapazitäten in Japan. Ja, kamen gut, denn die ganzen Kassetten, kamen die Kassetten aus Japan? TDK und so, kamen die aus Japan? Weiß ich nicht.
JVC und so, es gab schon ein paar.
Ja, aber, ja.
Ja.
Das finde ich auch nicht so ganz fern, jetzt habe ich A und B vergessen. Ach genau, die Tonköpfe, genau. Fernsehtechnik würde ja auch passen, aber welche Fernsehtechnik sollen die denn lizenziert haben? Wie gesagt, ich weiß, dass sie danach viel zusammengearbeitet haben und ja, beide haben Fernseher gebaut.
Los, leg dich mal
fest. Ja, ich leg mich, okay, dann nehme ich D, obwohl ich finde, dass diese, wenn das C ist, fände ich das schon wirklich ein Coup.
Also C war nochmal zum Wiederholen, das nimmt Alex, die haben behauptet, dass ihnen eine Gratislizenz für ein Konkurrenzprodukt angeboten wurde und Volker nimmt D, sie boten riesige Produktionskapazitäten in Japan an. Und es ist C.
Das ist ja so krass, echt?
Ja, ja cool. Ich habe hier eine lange Erklärung von Markus mitgegeben bekommen, also passt auf. Lou Ottens, Chefentwickler der Musikkassette, sagte einmal im Interview, dass Philips einen Partner für das Stereosystem CC suchte. In den Lizenzverhandlungen machte Sony mit der Behauptung Druck, dass Grundig ihnen zuvor eine Gratislizenz über das Konkurrenzsystem DC International angeboten habe. Ob das nur ein Verhandlungstrick war oder Grundig das Angebot wirklich machte, ist nicht geklärt. Das Angebot wäre als Rache denkbar gewesen. Und dann noch ein Hinweis. Grundig arbeitete unwissentlich mit Philips an der Musikkassette mit, im Glauben, sie entwickelten gemeinsam ein weiteres Tonbandsystem. Als der Bluff herauskam, ließ Grundig die Zusammenarbeit platzen und entwickelte stattdessen das erfolglose DC International Konkurrenzsystem. Da wurde ja ganz schön viel gemauschelt da.
Ja, krass.
Die Kassette ist ein Produkt von viel, ja, weiß ich auch nicht. Wirkt nicht so professionell.
Boah, das ist völlig krass. Ich gucke gerade, also weil ich, wenn ich jetzt abgelenkt wirke für die Zuschauer, ich gucke gerade, ich mache eine Wikipedia-Tour. Diese Kassetten, also diese DC International oder DC International Lehrkassetten, die sehen den anderen Kassetten verblüffend ähnlich. Mhm. Also da, oha, das war ja dann echt noch so gefühlt wilder Westen der Patente wahrscheinlich, ne? Ist ja echt krass, aber finde ich cool. Das ist ja witzig, dass die danach dann, also ist ja die Frage, wenn vielleicht stimmt, ist es ja so gewesen, dass sie diese Lizenz angeboten gekriegt haben. Ne? Also Markus hat ja gesagt, behaupteten. Vielleicht war es ja tatsächlich so, wenn Grundig ja tatsächlich sowas mitentwickelt hat. Und das sieht ja jetzt sehr, sehr ähnlich aus. Wie gesagt, schaut mal nach, ist ganz interessant. Sie haben auch die Einlochkassette. Das klingt ja auch wie ein Tonband, ne? So, die Rolle. Haben sie auch überlegt. Spannend. Nein, ich cheate natürlich nicht. Lächerlich. Ja, sonst hätte ich ja nichts Falsches gesagt. Jetzt. Spannend.
Manchmal glaube ich schon, dass du cheatest, weil du manchmal so clever irgendwie das herleitest und dann glaube ich, und manchmal vielleicht machst du extra dann falsche Antworten, damit es nicht auffällt.
Das wäre, wenn ich so schlau
wäre. Vielleicht bist du wie Sony und Grundig und alle und bescheißt die auch.
Wie frech, gemein. Nein. Da habe ich schon zu hohe Ansprüche an mich selbst. Bin dann traurig, wenn es falsch ist.
Ja, das,
ich habe gerade BASF nochmal gesehen. Weiß noch jemand, was BASF heißt? Kommst du nicht grob aus der Gegend, Anna? Nee, ne? Das Ludwigshafen ist BASF, oder?
Da komme ich nicht her.
Badische Anilin- und Soda-Fabrik.
Ah, sehr gut.
Ja, guck mal, ich komme doch nicht aus Baden.
Ich dachte bei S, das wäre Sulfat, aber Soda, ja, genau. Direkt meine Punkte halbieren, genau. Ja. Von 0 auf 0.
Du kannst ja jetzt bei der zweiten Frage vielleicht deinen ersten Punkt holen. Zwar ist sie ein bisschen technischer. Wie viel Band musste ein Tonkopf abtasten, um 60 Minuten Musik zu spielen? 255 Meter, 171 Meter, 147 Meter oder 119 Meter?
Oh ja, das, mein Gott, stand das nicht manchmal auf so den Kassetten sogar drauf? Wie viel Meter Band die hatten?
Das weiß ich nicht.
Die Frage ist ja mit, also sozusagen Vorder- und Rückseite oder nur das Band gerechnet?
Ach so, oh. Nee, um 60 Minuten.
Musik ist ja eigentlich dann...
60 Minuten
abzuspielen. Die musste man, die 60-Minuten-Kassette musste ich bei 30 umdrehen.
Ja.
Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, hast du recht. Die muss man umdrehen. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt gar nicht. Gehen wir mal davon aus, dass sie etwas ungenau gestellt ist, die Frage, aber eine der Antworten ja trotzdem richtig sein muss. Ich kann nur Ausschlussverfahren machen. Mein Ausschlussverfahren bei Quizduell ist immer, meistens ist es keine der größten oder der kleinsten Zahlen. Damit würden 255 und 119 ausfallen. Und dann ist es vielleicht
50-50-Joker.
Dann ist es vielleicht die längere. Dann wäre ich bei B. Aber das ist völlig hirnrissig.
Markus meinte, ich kann euch auch einen kleinen Tipp geben. Ich weiß nicht, ob jetzt, der was hilft. Und zwar, dass die Geschwindigkeit, die Kassettengeschwindigkeit 4,75 Zentimeter pro Sekunde ist. Achso, da kann man es ausbrechen.
Darf ich einen Taschenrechner rausholen?
Oh Gott.
4, was pro Sekunde? Was war
4,75 Zentimeter pro Sekunde.
Oh, jetzt muss man ja überschlagen können. Pro Sekunde auch noch, wie viel? 60 Minuten, 360 Sekunden? Quatsch, 360 Sekunden
ist
ja Quatsch.
Das ist nicht richtig.
Nein, ich rechne in Sekunden gerade. 3600.
Ja.
3600 Sekunden, Entschuldigung, mein Hirn war noch nicht so weit. So, was waren es?
4,75 Zentimeter.
Oh.
Komm ich niemand ja sagt, auch für ich, uns ist das hier die sechste
dann
komm ich ja, Stunde.
Dann käme ich ja doch nur auf 100. Auf Überschlagsrechnung im Kopf ohne Taschenrechner. Kann ich gar nicht übrigens.
Ich wollte euch jetzt nicht verwirren.
Ich bleibe jetzt einfach bei B. So. Ist okay. Mir jetzt egal.
Also Volker 171 Meter. Alex hat jetzt schon wild gerechnet.
Ja, ich muss auch. Ich sag C. So.
C. 147 Meter.
Ja.
Okay. Richtig ist 171 Meter.
Ah, ja. Und das ganz ohne Rechnen, habt ihr gemerkt, ne? Das habe ich nicht hingekriegt.
Es war nach Gefühl. Gefühl finde ich auch immer gut.
Ne, das war meine Quizduell-Lösung. Gefühlt ja. War dann 50-50 für mich eher länger als kürzer. Und 147 klingt auch gar nicht gut.
Nee, das stimmt.
Also 171?
Ja, das ist eine schöne Zahl irgendwie.
Aber was stand denn auf diesen Kassetten drauf, das Meter? Das ist wirklich,
ich bild auch mir ein, es gab manche, da stand es drauf, ja.
Oder war das bei den VHS-Kassetten? Ich weiß, naja, egal.
Ich habe dann natürlich auch wieder ein paar Nerd-Facts für euch mit dabei. Der krumme Wert von 4,75 Zentimeter pro Sekunde entstammt der Tonbandverwandtschaft. Für Profi-Tonbandgeräte waren 19 Zentimeter pro Sekunde gebräuchlich und für Heimabspieler 9,5 Zentimeter pro Sekunde, sodass die Kassette ein Viertel bzw. die Hälfte der Tonbandgeschwindigkeit erzielte.
Ja, das ist herrlich.
Das ist eigentlich nicht gut, weil es nämlich auf die Tonqualität geht. Deswegen hat man die ja so schnell laufen lassen. Deswegen war die Kompaktkassette auch ursprünglich ja gar nicht mal so für Musik gedacht, sondern eher die großen Heimgeräte mit den riesen Bändern. Aber naja, hat ja dann doch gereicht. Und wenn du noch Stereo draufpacken kannst, ist alles super. Ne? Deswegen, diese Geschwindigkeit ist schon, war schon sehr wichtig damals.
Anna guckt so, was redet der da eigentlich?
Nee, ich hab im Chat gelesen, sorry, ich habe gar nicht so richtig zugehört.
Das passt, oh, wie gemein.
Sorry.
Nein, das waren schon wichtige Fragen. Also, ja, die Tonqualität, oh Gott, und dann kamen die Dolby-Rauschunterdrückungssysteme und so weiter.
Ja, stimmt.
Ganz spannend. Und natürlich die Umkehrkurve, damit man kaputte Bandaufnahmen später wieder restaurieren konnte, wenn man sie digitalisieren wollte. Hm. Gibt es extra Umkehrcharakteristiken, damit man das wieder rausrechnen kann. Aber es macht heute kaum noch jemand. Aber gab es Artikel zu?
Ja, ich meine, bis in den 90ern war das auf jeden Fall immer noch relevant, dass du dann deine Bänder dann irgendwie digitalisieren wolltest. Oh, es gab ja auch das Kassettendeck für den PC. Ja klar,
hast du doch noch keine,
da gab es das Kassettendeck für den PC, den konntest du, das war ein Einschub, konntest du reinstecken, konntest deine Kassetten reintun und konntest du auf MP3
In den 90ern hat man schon die Kassetten digitalisiert?
Ende der 90er konntest du dann MP3 machen.
Ah gut.
Also, aber es war schon, genau, da konnte man...
So weit war die Technik da doch
Ende,
noch gar
ich würde sagen, so Ende, mein erster, ich hatte, erst ab dem Pentium konnte man, glaube ich, in 16-Bit-Stereo-MP3-Dekodieren. Ja. Ansonsten ging das gar nicht. Und das Kodieren war furchtbar langsam. Egal. Wir sind schon wieder in der Vergangenheit gefangen.
Wir haben noch eine dritte Frage. Und die ist passend für die sechste Stunde. Die ist tatsächlich nicht so schwer. Das haben, glaube ich, alle irgendwie mitbekommen.
Oh je.
Ein Demo-Tape von John Lennon war zentrale Quelle für Now and Then, dem letzten Beatles-Song. Welcher Hollywood-Regisseur half mit KI-Technik, den Song zu ermöglichen? Peter Jackson, Christopher Nolan, Ridley Scott oder Steve McQueen?
Steve McQueen ist schon lange tot.
Ja. Ist es ein Regisseur oder Steve McQueen? Naja.
Ja, das kommt auch noch dazu.
Und nachher war der das. Und ihr kennt ihn nur nicht.
Oh, das wäre total fies. Wer war denn das jetzt? Wie peinlich.
Ach man, guck mal, die hätte ich gewusst, ohne Antwortmöglichkeit.
Wir haben noch letztens sogar schon mal, haben wir nicht schon mal drüber gesprochen?
Ja, irgendwie? Da haben wir schon in der Heise Show drüber gesprochen.
Au Backe, aber nicht wer das.
Ach, guck mal, da habe ich gedacht, das wüsste dir sofort.
Ja, die kann doch Anna jetzt beantworten. Also Peter Jackson war es, glaube ich, nicht.
Ich sag noch nichts, weil ich habe eine Idee, aber ich lasse das mal Volker.
Oh, danke.
Tja.
Also, ich sag, es ist Peter Jackson, weil der hat auch diese Beatles-Doku bei Apple TV gemacht. Oder ist Apple TV? Disney Plus? Weiß ich nicht. Aber eins von denen. Und ich glaube, deswegen ist es Peter Jackson. So, wenn ich mich irre, ist dann auch. Aber
war das Peter Jackson? Haben wir über den gesprochen letztens?
Also,
Ridley Scott kann ich mir nicht vorstellen, Steve McQueen kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich wäre auch irgendwo bei A und B. Jetzt habe ich eben Peter Jackson ja ausgeschlossen, ne?
Ja.
Wie doof.
Das wäre jetzt schon blöd, wenn du den nimmst, weil dann würdest du jetzt einfach nur Alex nachmachen.
Ja, aber das macht Malte immer. Gerne. Sich anschließen. Ich schließe mich jetzt mal Alex an.
Na gut.
Damit wir zur Not einen Unentschieden bekommen.
Okay. Naja, gut, das ist dann sowieso. Egal, ob es jetzt richtig oder falsch ist, es ist ein Unentschieden dann. Beide nehmen Peter Jackson und beide haben damit recht.
Weißt du, woran ich es eben geahnt habe? Als ich gesagt habe, Peter Jackson kann es nicht sein, habe ich Annas Gesichtsausdruck gesehen.
Ich habe versucht, ganz neutral zu gucken.
Ja, das hat nicht geklappt. Du musst deinen inneren Günther Jauch channeln in dem Moment. Und das ist dir nicht ganz gelungen jedenfalls. Weil du hast ganz, es wirkte so wie, ja, lass ihn mal weiterreden. Aber es ist dumm. Ja, insofern, ja, ich habe es überhaupt nicht, ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern.
Ich auch nicht.
Also.
Hä? Guck mal, das habe ich gedacht, das ist total einfach, die Frage.
Nee, guck mal, wir sind, Alex und erinnern. Ich haben noch ein gutes Langzeitgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis, das lässt schon nach. Gott, was für eine dumme Ausrede. Genau.
Ja, ich habe da natürlich noch ein paar Infos, die müsst ihr euch jetzt auch nochmal anhören. Der Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson entwickelte mit den verbliebenen, so Beatles, Ringo Starr und Paul McCartney den letzten Song der Band, der Ende letzten Jahres erschien. Die Idee resultierte aus einer Zusammenarbeit, in der Jackson aus alten Film- und Tonaufnahmen den dreiteiligen Beatles-Dokumentarfilm Get Back entwickelte. Da sie auch aus aufwendiger Restauration verschiedener Aufnahmen bestand, kam die Idee auf, aus einem John Lennon-Demo-Tape und einer Versuchssession von 1995 den Song zu entwickeln.
Jetzt wisst ihr Bescheid. Nicht schlecht. Get Back kann ich empfehlen, wenn man sehr viel Zeit hat. Es ist sehr spannend, aber es sind halt wirklich auch irgendwie 6 Stunden, wo man 10 Leuten zuguckt, wie sie sich auf ein Konzert vorbereiten. Aber es ist ja schön. Deswegen wusste ich, ich musste Peter Jackson sein.
Du hast die Doku gesehen, aber wusstest trotzdem nicht, dass es Peter Jackson war?
Ja, weil kommt das, er da gar kam nicht danach. Der hat das, okay. Das hat er ja davor gemacht. Ich wusste, dass er irgendein Beatles-Song ist, aber dass sie das zusammen gemacht haben, war mir, gut, es musste jetzt so sein, erklärte sich jetzt irgendwie von selbst, aber nee, wusste ich nicht. Ich verfolgte auch diesen ganzen Gossip da nicht. Ist mir doch egal, ob die Beatles einen neuen Song haben. Mein Gott.
Echt jetzt? Ist alles nicht mehr das Richtige. Egal. schöner Hinweis von niemand noch. Peter Jackson hat mittels KI ja auch alte Kriegsaufnahmen koloriert und aufgemotzt. Da gab es ja diesen Film über den Ersten Weltkrieg, wo er das dann auch einerseits natürlich Zwischenbilder berechnet hat, koloriert hat, alles mit KI. Stimmt, der ist da sehr, sehr drin in dem Thema, ne?
Mhm.
Auf jeden Fall, ja, das hatte ich völlig verdrängt.
Ich mag den Kommentar von Capellino. Gollum hat einfach die Melodie nachgesungen und das war der Durchbruch. Wie schön wäre das? Das könnte man doch mit KI auch machen.
Das gibt es ja.
Dass man Gollum zum Sänger macht.
Ja, meistens lassen sie ja diverse Songs, also gerne so bei Reels und TikTok und Co. Von einer KI-Stimme, zum Beispiel von Freddie Mercury singen oder so. Das klingt erstaunlich stark nach Freddie Mercury. Kann man ja relativ viel Trainingsmaterial sich zusammensammeln, um sowas zu machen und so eine Stimme zu trainieren. Und dann halt irgendwie aktuelle Hits gesungen von Freddie Mercury und so. Das ist schon beeindruckend und genauso spooky.
Beängstigend, ja.
Ja.
So, wir haben es geschafft.
Entschuldigung.
Ja, ich habe den Kommentar auch schon gesehen.
Böse. Yoko Ono war doch der Gollum von John Lennon. Also, böse.
Die hatte auch letztens Geburtstag, habe ich bei meiner Recherche für den Nerd-Geburtstag gesehen. Also sie qualifiziert sich nicht für den Nerd-Geburtstag, aber da laufen mir halt auch immer andere Leute über den Weg.
Ja, solange sie noch laufen,
ist alles gut. Die ist jetzt auch schon über 90, die Frau. So, wir haben es geschafft für heute und auch für die komplette Woche. Jetzt ist langes Osterwochenende. Ich schäme mich auch, dass es kein Osterhasenkostüm gab. Nächstes Jahr dann. ich hoffe, ihr habt trotzdem alle ein schönes Osterwochenende mit lecker Essen, Schokolade und so.
Und ich habe noch was. Wir haben nämlich doch ein Ostergeschenk, weil nach Ostern müsst ihr nur 3 Tage warten und dann ist schon wieder eine heiße Show.
Ach so. Krass, ich dachte, oder? Was kommt denn jetzt?
Ja, das wusste von nichts. Ja, oder? Habe ich Anna total überrascht.
Ja. Toll.
Nur 3 Tage, am 3. Tage schon, nach Ostern, ist schon wieder eine heiße Show.
Auf die Auferstehung der heiße Show.
Oh je.
Wieder Auferstehung. Ach
du grüne Neun, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, am 3. Tag. Hilfe, oh Gott, weil ja, ich das gesagt habe sogar. So, ja. Das habe ich überhaupt nicht. Mal sehen, welche Nerdgeburtstage oder Kandidaten für Nerdgeburtstage bis dahin auferstanden sind. Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Lass uns überraschen.
Noch nicht. Ich weiß es selber noch nicht. Okay, ja, wie gesagt, alle eine schöne Zeit. Nächste Woche Donnerstag steht die heiße Show wieder auf. Er steht sie auf. Oh Gott, wir machen Feierabend. Macht's gut, tschüss.
Ciao. Ciao. Auf zur Aftershow-Party.